Okay, also wie gesagt, das ist für mich jetzt auch das erste Mal mit Gast.
Ich bin gespannt.
Ich drück den Knopf,
okay? Ja, mach das. Alles ich bin klar. bei dir.
Los geht's.
Herzlich willkommen zum Ich eskalier gleich Podcast. Den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch.
Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge des Ich eskalier gleich Podcastes. Und heute ist was anders als sonst. Denn ich sitze das erste Mal nicht alleine am Mikrofon. Ich habe nämlich einen Gast, beziehungsweise ich darf Gast sein in den heiligen Hallen, voller Regler, Knöpfe, Mischpulte, Instrumente. Ich bin nämlich bei einem der bekanntesten Liedermacher Deutschlands, einem saucoolen Typen. Ich erzähle gleich die Anekdote, wie ich auf ihn gekommen bin. Ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf bei Simon Horn alias Herr H. Herzlich willkommen.
Hey Raphael, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen hier in der Chaoszentrale.
Chaoszentrale?
Ich habe aufgeräumt.
Echt? Sieht man gar nicht.
Ja. Bis auf die Kekse. Die stehen hier immer.
Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Das ist unglaublich cool. Weil, ich erzähle mal ganz kurz die Anekdote, wie ich auf dich gekommen bin. Nee, erst erzähle ich zwei Sachen über dich, die ich schon weiß. Du bist Baujahr 84, Das heißt charmante 2 Jahre älter als ich.
Oh.
Ja. Wir sind gar nicht so weit auseinander.
Hätte ich optisch gar nicht vermutet.
Nee, ich sehe tatsächlich richtig alt aus. Und der größte Unterschied ist, ich bin 1,78 Meter groß, du bist 4,09 Meter.
Ja, ungefähr. Nee, 1,89. Ja. Ungefähr. Also ungefähr 10 Zentimeter größer, 2 Jahre älter, aber das war es auch.
Genau. Und die pädagogische Gemeinsamkeit ist, du hast mal Lehramt studiert, ne?
Ja, du auch.
Nee,
also
ich bin ganz weit weg von Studium.
Okay. Ja, ich habe mal auf Grundhauptreal Gesamtschullehramt, so hieß es damals bei mir, Lehrbefähigung für Klasse 1 bis 10, habe ich Musik wirklich studiert und Mathe und Deutsch darf ich auch unterrichten.
Boah.
Das lasse ich jetzt einfach mal so da stehen.
Lass das einfach mal wirken. Du hast Lehramt studiert, bist dann Musikpädagoge und Grundschulpädagoge, steht zumindest bei Wikipedia.
Ja, das stimmt immer, was bei Wikipedia
wenn das,
steht.
Wenn das da steht, dann wird das stimmen.
Ja.
Und was ich richtig cool finde, du hast mittlerweile 6 Alben draußen, wenn ich richtig mitgezählt habe, oder?
Plus eins. 7 sogar. Ja.
7?
Ja.
Ich habe als letztes an die Mütze, meine Mütze und ich gedacht.
Ja, genau, meine Mütze und ich ist das letzte, das ist auch noch das aktuellste, aber tatsächlich 7 Studioalben. Ich darf seit, verrät sie vielleicht gleich auch noch, seit 10 Jahren darf ich als Herr H. mit Kinder- und Familienmusik unterwegs sein und diese 7 Alben ist auf jeden Fall ganz schön viel. Stolper ich selber immer drüber, sind über 100 komplette Songs und ja.
Und einer ist tatsächlich cooler als der andere. Eine kleine Anekdote, meine beiden Kinder, ne, Sie sind ja 3 und 8 und große, große HH-Fans. Und ich habe überall im Freundeskreis erzählt, ich treffe den heute. Ich habe so einen kleinen Fangirl-Moment heute. Und die Lieblingssongstelle meiner Kinder aus einem Song von dir ist Wirkschluck, ich muss kotzen, Wirkschluck, doch nicht.
Ja, doch nicht, genau. Weil boah, das nervt. Es geht um die stundenlangen Autofahrten, ne? Bei dem ein hin und wieder mal ein bisschen schlecht wird.
Und genau das mag ich so an dir. Du bist ja ein super entspannter Typ. Ich habe dich ja vor einem guten Jahr einfach mal wild angetextet und habe gesagt, sag mal, hey, ich bin ja bei der DLRG und organisiere ein großes Landesjugendtreffen mit 1000 Kiddies und ich suche jemanden, der spontan Ja sagt. Und dann habe ich jemanden gefunden, der spontan Ja sagt.
Das habe ich gemacht und habe selber so ein bisschen eine Nähe zur DLRG gehabt und fand, du hast unfassbar sympathisch gefragt.
Danke.
Also der Ton macht ja auch ganz oft die Musik und da habe ich nicht so wahnsinnig lange überlegt und fand das total spannend und dann haben wir einen unfassbar tollen halben Tag miteinander verbracht und haben eine ganz wilde Party gefeiert auf jeden Fall.
Das war richtig cool. Also 1000 Kinder haben da rumgesprungen und mitgegrölt und dich angeschrien und mich angeschrien mit, boah, das nervt. Aber nur für die es nicht wissen, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingssongs von dir.
Na, hervorragend. Ja. Ein guter Song. Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Nee, das war richtig toll und hatte mich riesig auf den Tag gefreut, hat mich riesig gefreut, dich kennenzulernen und die ganzen anderen lieben Menschen, die da in so viel Ehrenamt so vielen Kids irgendwie ein paar ganz tolle Tage bereitet haben und das war ganz, 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 ganz toll und werde ich ganz lange mitnehmen, auf jeden Fall die Erinnerung.
Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Und ich wollte ja eigentlich, dass du dieses Jahr Pfingsten auch wieder kommst, aber da kommen ein paar Sachen dazwischen, die können wir aber nicht erzählen.
Nein, leider nicht.
Und das ist in Ordnung so.
Mäp.
So, also du hast Lehramt studiert und jetzt als seit 10 Jahren schon als Herr H. unterwegs. Mhm. Was hat dich denn irgendwann mal aus dem Beruf Lehrer rausgeholt?
Ja, ehrlicherweise weiß ich gar nicht so richtig, ich weiß schon, wie ich da reingekommen bin, aber ich bin da gar nicht so wirklich gelandet, weil ich das Gefühl hatte, das ist das, was ich machen möchte. Ich bin eigentlich eher, hatte ich immer das Gefühl, so, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Also ich war mit meinen Talenten, ich hatte immer das Gefühl, die sind ein bisschen unpraktisch für irgendwie sämtliche Dinge, die ich so am Horizont sehe, die man damit machen kann. Und im Lehramtsstudium, so ganz egoistisch, kriegt man im Musik Einzelunterricht, instrumentalen Einzelunterricht. Und für ein,
wow.
Ja, und für so ein reines Instrumentalstudium war ich einfach zu schlecht, weil ich immer lieber gerne Songs geschrieben habe und irgendwie vor mich hingeklimpert habe, als jetzt irgendwie zu sehr Technik und Mozart und Co. runterzuspielen. Und deswegen habe ich einfach gesagt, komm, ich mach das. So familiär gibt es auf jeden Fall auch eine Nähe irgendwie zum Lehrerberuf. Papa war eine Zeit seines Lebens Lehrer. Meine Schwester ist Lehrerin und okay, cool, kriegst du Einzelunterricht, Musik, das mache ich. Aber jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, boah, das ist genau mein Ding. Und bin dann auch zwischen ersten und zweiten Staatsexamen habe ich erstmal eine Pause eingelegt, habe ein paar Jahre nur Musik gemacht und bin dann im Referendariat gelandet und wusste aber eigentlich schon am Anfang vom Referendariat, das ist, glaube ich, nicht das, was ich nach dem Referendariat weitermachen möchte.
Was hat dich gestört?
Ach, ich glaube, wenn ich es zusammenfassen müsste, hat mich, glaube ich, eher der Rahmen und die Institution und viel Organisatorisches und viele Dinge, die man machen muss, die einen weg von den Kindern holen, gestört. Das hat mich, glaube ich, am meisten gestört. Ich habe es geliebt, mit den Kindern Zeit zu verbringen, irgendwie mit denen zu arbeiten, mir Sachen zeigen zu lassen, ihnen Sachen zu zeigen. So der ganze Teil der Arbeit, den fand ich ganz, ganz toll. All das drumherum mit Lehrerkonferenzen, sorry, ja. Irgendwelchen wichtigen Auseinandersetzungen über Lehrpläne, Inhalte, über Sachen, die man so machen muss, Qualitätserhebungen und sonstigen Sachen. Das war ehrlicherweise nicht meine Welt. Und auch Noten war auch so ein Thema, als ich das erste Mal damit konfrontiert war. Ich muss jetzt, wird jetzt von mir verlangt, dass ich das irgendwie in diese Notenskala pressen muss, was wir hier ein halbes Jahr miteinander erlebt haben. War auch nicht, nee, ich glaube, das wird auch nicht mein Liebstes sein. Und das war so, von daher, der Rahmen war schwierig. Plus, dass ich eigentlich ein relativ freies Leben immer gewohnt war, über ganz viel Musik machen und ich in meinem Referendariat zum ersten Mal in meinem Leben 5 Tage die Woche morgens durch die gleiche Tür gegangen bin und nachmittags durch die gleiche Tür wieder rausgegangen bin. Das hört sich vielleicht banal an, aber ist für so jemanden wie mich, der eher fast wie, weil meine Eltern sind auch Musiker und ich bin eher so ein Zirkusleben fast eher gewohnt gewesen, so mit ganz viel Rumreisen und Rumtouren und überall anders irgendwie mal reinschnuppern, war das für mich auch ganz, ganz neu und in dem Moment in der Lebensphase auch nicht das, was, es fühlte sich eher an wie eine Fessel als wie Freiheit für mich in der derzeitigen Situation. Ja.
Ja, du hast mir vorhin im Gespräch schon mal erzählt, es gab so 2, 3 Situationen, wenn du dich an Schülerinnen und Schüler von damals zurückerinnerst, wo du sagst, ich bin eigentlich eher so der Beziehungsmensch gewesen und ich hatte Lust, die Kinder irgendwie über den Weg zu begeistern. Gibt es 1, 2 Erinnerungen, die du bis heute mitgenommen hast, wo du dachtest, ja, da habe ich was bewegt?
Ja, definitiv. Ich habe letztes Jahr anfangen dürfen, mein 10-jähriges Herr H.-Jubiläum zu feiern und ich habe die 2 Jahre an der Schule genutzt, um eigentlich mein Soloprojekt Herr H. aufzubauen. Also ich hatte 200 Kids vor mir, ich war Musiklehrer, ich habe die ganze Schule unterrichtet und bin angefangen, Songs zu schreiben, wir sind angefangen, Beats zu bauen. Ich habe Jonathan, mit dem ich die Musik mache, den habe ich immer singen lassen, dass sie meine Stimme nicht hören, habe die Songs mitgenommen in den Unterricht, habe sie beobachtet, also was geht, was nicht geht. Und deswegen habe ich aus den 2 Jahren immer noch ganz, ganz viele treue treue, kleine, mittlerweile sehr, sehr groß gewordene Menschen. Und im Zuge von diesem 10-jährigen Jubiläum, was ich dann letztes Jahr feiern durfte, kam da auch ein paar Mal wieder auf irgendwelche Shows, als ich im Ruhrgebiet irgendwie unterwegs war. Und eine Schülerin von Luisa kam zu mir, die heißt Luisa, heißt immer noch Luisa, hieß früher auch schon Luisa. Ja, Gott sei Dank, immer noch. Und die war früher irgendwie, wir hatten einen guten Draht zueinander und sie war ganz interessiert und kriegte irgendwie über mich, glaube ich, den Draht so zur Musik. Und die hat mir jetzt erzählt, dass sie anfängt, Musik zu studieren, Musikpädagogik zu studieren und ist damals angefangen, dann Querflöte zu spielen. Und ich glaube, daran bin ich nicht ganz unbeteiligt. Und das ist was richtig, richtig krasses, so als sie mir das erzählt hat. Also einmal stand da eine bildhübsche große Frau auf einmal vor mir und nicht mehr irgendwie das Mädchen, was ich noch in meiner Erinnerung hatte. So darauf musste ich erstmal klarkommen und dann, was sie mir erzählt hat, so ui, crazy.
Das berührt, oder?
Das voll. So, und das, darüber macht man sich auch keinen Kopf. Als ich dann weggegangen bin von der Schule, war sie halt noch ein paar Jahre auf den Konzerten, aber irgendwann wachsen die halt bei mir aus der Mucke raus und dann hören die halt irgendwie andere Sachen. Das ist auch gut so, dass sie andere Sachen hören. Und ja, und dann haben wir uns echt ein paar Jahre auch nicht mehr gesehen und dann erzählt sie mir auf einmal das und so. Crazy. Ja.
Verrückt, ne? Schule ist ja, also gerade Schule ist zumindest in meinem Erleben, ich bin ja kein Lehrer, ein unglaublich verkopfter Ort manchmal, wo man so die richtige Strategie braucht, um mit irgendwas Herausforderndem gerade umzugehen. Da will man so einen Konsequenzenkatalog erarbeiten. Und am Ende des Tages gibt es doch Lehrerinnen und Lehrer, an die wir uns aus unserer eigenen Schulzeit zurückerinnern, die wir aber nicht deswegen in Erinnerung haben, weil die einen guten Unterricht gemacht haben.
Würde ich dir komplett zustimmen. Also ich habe auch, ich habe es ja auch vorhin im Gespräch erzählt, ich habe auch ein paar andere Schüler gehabt, die dann irgendwie mal immer wieder zu Konzerten gekommen sind und die auch gesagt haben, so, Horn, so, ich habe früher Mathe-Förder bei dir gehabt, ne? ganz im Ernst, war nicht so deins, ne, Mathe, ne? Und ich so, ja, hast du recht gehabt, war nicht so meins, aber dass du irgendwie nach, keine Ahnung, 7, 8 Jahren auf einmal immer noch kommst, ich glaube, das ist der größere Pluspunkt, als dass ich dir jetzt irgendwie den vierten Rechenweg für irgendwas erklärt habe.
Da ging es halt nicht um Mathe, ne?
Ja, also. Ja.
Ich habe so eine ähnliche Anekdote. Ich habe ja vor meiner Karriere als Referent 10 Jahre Jugendfreizeiten gemacht für die Arbeiterwohlfahrt bei uns aus dem Ruhrgebiet und bin immer mit so, das ist ein volles Kommandounternehmen, ne? Absolut schrecklich geplant. 65 Kinder hat man uns 18-Jährigen einfach in die Hand gedrückt.
Hier.
Genau so. Also wir waren halt fünf Leute.
Bringt sie heile zurück.
Ja, das war nicht mal der Anspruch. So,
bringt sie zurück.
Erstmal hinkommen, das war glaube ich. Also man hat uns 5 Jungs und Mädels, die alle irgendwie so in der Erzieherausbildung waren, das ist ja mein Background, einfach so 65 Kinder in die Hand gedrückt, alles Kinder und Jugendliche, die diese Freizeit gefördert bekommen. Das heißt, die kamen alle aus relativ schwierigen Verhältnissen, unglaublich viel Hartz-IV-Klientel, rückblickend fand ich es anstrengend. Heutzutage weiß ich, boah, wie gut es war, dass die das gefördert bekommen haben. So, sonst wäre das alles nicht möglich gewesen. Und den haben wir in diesen 14 Tagen Norderney jedes Jahr eine unglaubliche Zeit gemacht und wir waren so dermaßen unpädagogisch. Aber so, frag nicht nach Sonnenschein. Wir haben denen so viel Scheiße beigebracht, wo ich dachte, ja, aber das, vielleicht bleibt das ja hängen. Also natürlich können wir hier, müssen wir einmal über Regeln sprechen. Wir müssen einmal drüber reden, was passiert, wenn du dich hier nicht an die Regeln hältst, dass du nach Hause fährst, ne? Dass wir da konsequent sein müssen. Aber die Stories, die ich auch heute noch über Instagram von denen geschrieben bekomme, das ist jetzt 15, 20 Jahre her, so, da ging es halt nicht um diese Tage, wo wir über die Regeln geredet haben oder jemanden nach Hause geschickt haben, sondern da ging es darum, dass wir am Strand verbotenerweise ein Feuer gemacht haben. Und dann hatte ich so eine ähnliche Geschichte wie du jetzt mit deiner Schülerin. Mich hat jetzt vor ein paar Wochen mal jemand angeschrieben, hallo, ich bin der und der, kennst du mich noch? Cindy. Bei uns haben die Kinder immer neue Namen gekriegt, weil wir hatten so ein Namensgedächtnis, die haben einfach immer neue Namen gekriegt, du heißt jetzt Cindy. So. Und der heißt auf Facebook und Instagram immer noch so heute, das fand ich total beeindruckend. Und er schrieb mir einfach, ey, ich bin jetzt in der Erzieherausbildung. Und bin deswegen da gelandet, weil die Jugendfreizeiten damals so cool waren. Ich werde niemals im Kindergarten arbeiten, das weiß ich schon.
Ja.
Aber ich habe Bock, genau das zu machen, was ihr damals gemacht habt. Und da habe ich gemerkt, alles klar, also Beziehung ist es.
Ja, aber witzig, wir haben noch ein Match. Ich habe das früher auch gemacht. Bei mir waren es nicht 65, sondern es waren eher 120.
Krass.
Und wir sind auch noch Zelten gefahren.
Du hast gewonnen.
So, wir waren auch noch ein paar mehr. Aber das hatte was so Schönes irgendwie, wir hatten eben so 120 Kids und wir waren ungefähr 15 bis 20 Betreuer so verschiedenen Alters, aber irgendwas so zwischen 16 ja, komm, und 25. Nee, waren wir nicht. tatsächlich. Und noch ein paar Kochfrauen hatten wir dabei. Die waren die wichtigsten.
Die haben es rausgerissen.
Ja, voll. Und wir haben einfach von morgens bis abends Vollgas und Quatsch gemacht. So. Und natürlich war es vollkommen unstrittig, dass wenn sich irgendeiner hier auf die Nase haut, dass wir miteinander reden müssen und dass das nicht okay ist. Und wenn das passiert, dann gibt es auch, muss man sich ein bisschen tiefer in die Augen gucken. Aber es ist gar nicht so oft passiert, so weil es irgendwie von vornherein ein Vibe hatte und irgendwie ein Selbstverständnis hatte, dass wir das hier alle gemeinschaftlich anders versuchen, miteinander zu lösen. Und was wir da mit denen gemacht haben, das ist, glaube ich, in der heutigen Sicht, ich sehe schon die Anzeigen reinflattern, glaube ich, von irgendwelchen Eltern. Aber bei ganz, ganz vielen, die da als Kids und so mitgefahren sind, war es auch irgendwann der große Wunsch, ey, wir wollen auch mal irgendwie als Betreuer irgendwie mitfahren und möchten nochmal auf die andere Seite. Und auch von denen sind super, super viele in mehr oder weniger großen sozialen Berufen gelandet. Oder wenn sie halt nicht in sozialen Umfällen gelandet sind, glaube ich, dann haben sie auf jeden Fall ein sehr großes soziales Selbstverständnis mitgenommen von den Erfahrungen, wenn wir da, keine Ahnung, 6 Meter hohe Lagerfeuer gebaut haben, wo heutzutage wahrscheinlich jeder das irgendwie abzäunen würde bis zum Umfallen und wahrscheinlich müsste dreimal die Dorffeuerwehr anrücken und was weiß ich. Und wir haben halt einfach irgendwie, wir haben Lieder gesungen und ach, keine Ahnung, wir haben nur Blödsinn gemacht von morgens bis abends. Aber das war im Grunde auch genau dieses Gefühl, warum wir das alle gemacht haben und warum wir uns alle 2 Wochen komplett die Tage mit den Kids um die Ohren geschlagen haben und die Nächte als Betreuer um die Ohren geschlagen haben. Ja. Wir sind ja um 5 ins Bett gefallen und um 6:30 standen wir auf.
Mit Sonnenbrille im so Frühstücksraum.
Volles Programm. Waren danach, nach den 2 Wochen alle rotze fertig, aber die glücklichsten Menschen. Ist wie Marathonlaufen. So, ja. Körperlich komplett am Limit, aber einfach mit Glücksgefühlen bis zum Platzen voll. Ja.
Was macht denn so ein Spruch Bindung vor Bildung mit dir?
Würde ich für meine Arbeit mit Kindern, glaube ich, würde ich das immer unterstreichen. Es war immer mein Ansatz am Anfang, mit den Kindern, ich glaube, sprichwörtlich gesagt, einen Draht zu denen zu bekommen, irgendwie zu checken, was treibt euch an, was motiviert euch, wofür schlägt euer Herz, wofür schlägt es nicht, so ich möchte dich kennenlernen und wenn ich dich kennengelernt habe, dann können wir auch manchmal vielleicht uns mal gemeinsam durch einen Bildungsinhalt durchquälen und dann glaube ich, habe ich in der Trickkiste ein paar Tools, wie wir da zusammen durchkommen, durch auch manche Sachen, wo ich auch bis heute nicht verstehe, warum ich das in der Schule lernen musste. Ja. Aber dann haben wir ein Draht zusammen und dann gehen wir da gemeinsam durch, irgendwie nehmen uns an der Hand und dann watscheln wir mal da durchs matschige Watt, auch wenn das ein bisschen klebt an den Füßen und irgendwann kommt wieder der Strand und dann wird's wieder schön.
Was würdest du denn jetzt Berufseinsteigern oder vielleicht Menschen, die schon lange in Pädagogik arbeiten, sagen, die vielleicht so ein bisschen mit sich selber strugglen, ich möchte aber die Kinder und die Jugendlichen oder die Eltern gar nicht so nah an mich ranlassen. Also was wäre dein Go-To?
Ich glaube, es kommt ein bisschen auf das Alter an, in dem du mit denen wahrscheinlich arbeitest. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, würde ich das zurücknehmen.
Mein erster Impuls.
Ja, mein erster Impuls war, dass es auf jeden Fall im Kindergarten und im Schulalter, wenn die noch wirklich kleiner sind, wird das nicht funktionieren. Also ich glaube, ohne eine Nähe zuzulassen, wirst du gerade in dem Alter, wo der Kopf noch so wenig eine Rolle spielt und das Herz und die Bedürfnisse so wirklich echt sind, wo du so wenig über den Kopf irgendwie deine Bedürfnisse austricksen kannst, wird es, glaube ich, gar nicht funktionieren. Es funktioniert, glaube ich, nur über Nähe und über eine Körperlichkeit. Ich glaube, gerade auch im Kindergarten und in der Schule ist auch eine gewisse Form von der Körperlichkeit, bei aller Vorsicht, die man heutzutage haben muss, ne? Aber es ist ein ganz großes, glaube ich, Grundbedürfnis von Kindern, was sie haben. Und wenn sie sich gerade total freuen, dass sie dich in den Arm nehmen dürfen, irgendwie und mal drücken dürfen. Und wenn dir das nicht möglich ist, dann ist es, glaube ich, ganz schön schwierig, dann wird es ganz schön steinig irgendwie in deiner Arbeit. Bei den Jugendlichen kann man, ich glaube, die Grundbedürfnisse sind noch genauso da. Der Kopf funktioniert dann vielleicht schon mal ein bisschen anders und an der einen oder anderen Situation kann man da vielleicht mal drüber weggehen, aber ich glaube, im Wesentlichen funktioniert es auch nicht. Ohne mal ein High Five und eine Ghetto-Faust und ein Lächeln und auch ein über sich selber lachen können und auch ein über sich selber nicht zu ernst zu nehmen, sich Fehler einzugestehen, einfach so ehrlich und authentisch sein wie möglich, funktioniert es nicht. Und das ist am Ende auch das, was ich bei meiner Musik so liebe, dass natürlich ist Herr H. jetzt eine Bühnenfigur, aber da steckt so viel Simon drin und ich darf in Herr H. so viel Simon sein, wie es mir, glaube ich, irgendwie in nichts anderem möglich ist. Und das habe ich auch gemerkt, indem ich ganz viel mal ausprobiert habe. Und ich habe gemerkt, ey, so je komplizierter das wird vorne, desto mehr gehen mir die Kinder weg, die brauchen die Aufmerksamkeit, die brauchen die Blicke, die brauchen das in die Augen gucken, die brauchen mal ein High Five in der ersten Reihe. Und nicht, ob ich irgendwie versiert an irgendeiner Loopstation irgendwelche wilden Übergänge spielen kann. Das feiert vielleicht Papa in der hinteren Reihe, aber das ist...
Der selber Musiker ist.
Genau, aber das ist für die Kinder, fürs Erleben ist das andere viel, viel wichtiger. Näher, nahbar sein und sich nahbar machen zu können.
Und den Herr H., auch wenn es eine Figur ist, den kauft man dir ja zu 100% ab.
Ja, also wie gesagt, das bin ich ja auch. Also, aber ich sage einfach, dass es eine Figur ist, weil es im Grunde alles, was auf der Bühne stattfindet, ist halt irgendwas, was überbelichtet ist, ne? Was zu viel Aufmerksamkeit hat. Es ist ja auch eine schräge Situation. Also überleg mal irgendwie, keine Ahnung, du kommst morgens ins Kollegium oder in dein Kita-Team und auf einmal fangen alle zu klatschen. So, das ist wunderschön, aber wenn dir das jedes Mal passiert und es irgendwie, keine Ahnung, es sind irgendwie 20 Scheinwerfer auf dich gerichtet, es qualmt und funkelt und irgendwie und alle schießen Konfetti, wenn du kommst, das ist, also ich würde es jedem Kind wünschen, wenn es mal für jedes Kind passiert, ist es ein mega schönes Erlebnis, aber es ist halt einfach eine überbelichtete Situation, in der es stattfindet und deswegen ist halt jeder auf der Bühne, glaube ich, ist die Bühnenfigur von jedem ein Stück weit überbelichtet und das ist auch gut so. Aber in meiner ist auf jeden Fall so viel Simon, wie irgendwie nur reinpasst.
Was macht denn Musik oder was macht ganz explizit deine Musik, was vielleicht Schule nur bedingt gut kann?
Ich glaube grundsätzlich, Musik ist eines der schönsten und spielerischsten Mittel, um Brücken zu bauen im weitesten Sinne. Es ist, wenn du miteinander Musik machst oder wenn du dich zur Musik bewegst oder wenn du auch nur zuhörst, es ist vollkommen egal, welche Sprache du sprichst, welcher Herkunft du bist, ob du, welches Geschlecht du hast, an wen du glaubst oder an wen du nicht glaubst oder ob du irgendwie ein bisschen mehr Patte oder weniger Patte oder was weiß ich, alle Dinge, um die sich Erwachsene so viele Gedanken machen, das spielt keine Rolle. So beim Musikmachen geht es einfach darum, gemeinsam entweder zu singen, zu tanzen, Instrumente zu spielen und das gemeinschaftlich zu tun. Und alles andere hat da nichts verloren. Und das ist total gut. Und das ist, glaube ich, eine der schönsten und einfachsten Arten und Weisen, wie man das mit Kindern auch ganz spielerisch lernen kann, gemeinsam und gemeinschaftlich zu sein.
Ich sitze hier einfach nur und nicke.
Wir machen ja nur Audio-Podcast. Also, nächstes Mal ein Video.
Deswegen erkläre ich gerade, dass ich hier sitze und nicke.
Mit Kamera auf Raphael.
Und denke so, ja, also eigentlich alles das darf, glaube ich, ganz, ganz viel Einzug in Pädagogik halten. Und Pädagogik darf so ein bisschen den strengen Kopf, es muss immer alles nach Fahrplan laufen, es muss immer für alles eine gute Strategie, Tipps und Tricks geben. Ich glaube, oder würdest du dich anschließen, wenn ich sage, erstmal Bauchgefühl?
Ja, definitiv. Also bei ganz, ganz vielen. Ich glaube, es gibt ein paar, ich habe auch ein paar kennengelernt, die trauen ihrem Bauchgefühl, glaube ich, noch nicht so richtig.
Oh.
So, da ist der Kopf vielleicht am Anfang ein bisschen zu sehr im Weg oder die suchen halt genau nach, ich glaube, es ist auch so ein Zeitgeist-Ding irgendwie nach, oh, wir wollen irgendwie alles richtig machen irgendwie oder da steht, wie man das machen soll, also müssen wir das so machen, eine gewisse manchmal ist es ja auch der Rahmen irgendwie, in dem man sich wohlfühlen kann. Manches muss einen abgesteckten Rahmen für einen haben, um sich zu entfalten. Das kann man zwar auch verstehen, aber der Kopf sollte dem Bauchgefühl nie im Weg stehen. Also das habe ich auf jeden Fall, kann ich für mich nur sagen. Also egal, ob es jetzt Musik machen oder in der Arbeit mit Kindern oder mit Eltern oder wem auch immer ist.
Ich mache mal hier so den kleinen wissenschaftlichen Switch da rein. Ne? Ja, es gibt ja mittlerweile so einzelne Untersuchungen, die darauf hindeuten können, ich bin jetzt ganz bewusst noch im Konjunktiv, dass herausfordernde Verhaltensweisen von Kindern, Jugendlichen und Eltern ja gar nicht mehr geworden sind. Die Qualität hat sich ein bisschen verändert. Mhm. Ne? Also die sind schon tatsächlich ein bisschen rabiater geworden. Auf gut Deutsch auch ein bisschen abgewichster, je nachdem wie alt die sind. Das soll aber laut diesen Untersuchungen gar nicht der Hauptgrund dafür sein, dass zu viele Pädagoginnen und Pädagogen, und da mache ich jetzt die Schere groß, ne, also von Erzieher über Lehrer über Sonderpädagogen, wo auch immer man arbeitet, das soll gar nicht der Hauptgrund dafür sein, dass so viele im Burnout landen. Also du hast ja als Lehrkraft eine 67-mal höhere Wahrscheinlichkeit, einen Burnout zu erleiden, als alle anderen Berufe auf dieser Welt.
Hui!
Fand ich auch krass. Krass. Richtig beeindruckend. Wenn ich jemanden frage, was glaubst du, was ist der Grund? Ja, der schwierige Umgang mit den Kindern und Jugendlichen. Und jetzt kommt der spannende Hinweis. Da ist man noch nicht zu Ende mit den Studien, aber die Tendenz ist da, dass man sagt, es sind nicht die Verhaltensweisen, sondern es ist der eigene pädagogische Anspruch, immer alles richtig machen zu wollen, für jeden gut sein zu wollen, immer alles klar zu haben, perfekt zu haben, jeden Konflikt klären zu wollen. Jetzt sitzt du hier und nickst. Was sind deine Gedanken? Was geht dir durch den Kopf?
Wenn ich an meine Referendarszeit zurückdenke, glaube ich, ist das bei ganz vielen auch so gewesen. Der Wunsch und die Sehnsucht nach irgendwie so einem Fahrplan. Irgendwie
Konsequenzenkatalog.
So, ja, irgendwie so müssen wir es machen. Aber ey, alle Kinder sind verschieden. Jeder tickt anders und jeder Pädagoge ist auch verschieden und jeder muss seinen Weg, glaube ich, finden. So das eine Handlungsmuster kann nicht 1:1 auf jeden anderen übertragen werden. Das ist nicht für jeden etwas. Und was Kinder, und das finde ich mit das Schönste an Kindern, was Kinder so unfassbar schnell merken, ob du das ehrlich mit ihnen meinst, ob du authentisch bist. Und wenn du jetzt gelernt hast, auf das folgt das, aber du fühlst das gar nicht wirklich. So, das ist eigentlich gar nicht deins, sondern dein Ansatz wäre eigentlich ein anderer. Dann sind die Kinder die Ersten, die dich aufs Kreuz legen. So. und zu Recht.
Das hast du verdient dann.
So, wirklich. Und zu Recht, weil es nicht dein Weg ist. So, und das führen sie dir den Spiegel so eiskalt, wie man es auch nur machen kann, irgendwie vor Augen. Und das ist was Wunderschönes. Und deswegen ist dieser Wunsch, glaube ich, nach irgendwie, okay, wir müssen uns so und so verhalten und Klammer auf, ich glaube, die Anforderung und Komplexität und auch die gefühlte Erwartungshaltung, die viele Pädagogen spüren, ist schon, das ist schon ein Brocken. Also das ist ein richtiger Brocken und ich glaube, der ist auch, ich kann das nur mutmaßen, aber wenn ich an die Lehrer aus meiner Schulzeit denke, vielleicht habe ich es einfach nur aus einer komplett anderen Perspektive beobachtet, aber ich glaube, da war der Brocken ein bisschen kleiner. Ich glaube, das ist schon komplexer geworden an vielen Stellen und deswegen kann ich schon verstehen, dass diese Erwartungshaltung und der Druck, den die da verspüren, echt groß ist, aber da sollte man sich ein bisschen frei von machen.
Das heißt, wenn du einen Tipp jetzt für jemanden hättest, der vielleicht ein bisschen zu verkopft an viele Sachen rangeht?
Immer. Hör auf deinen Bauch. Vertrau ihm. Vertrau deinem und klopf dich selber ab. Ne? Also so fang glaube ich, bei dir selber an. Selbstreflexion ist, glaube ich, auch ein ganz großes Stichwort. Find deinen Weg. Find das, was dir entspricht. Und das kannst du auch viel spielerischer vertreten. So dass da stolperst du auch nicht über deine eigenen Füße. Oh Mist, das habe ich doch so gelernt und jetzt habe ich das aber so gemacht. Ach, jetzt habe ich das falsch gemacht. Nein, natürlich hat das deswegen nicht funktioniert. Nein, das hat nicht natürlich deswegen nicht funktioniert. Das hat deswegen wahrscheinlich nicht funktioniert, weil es nicht deins war. Ich glaube, so habe ich das auf jeden Fall ganz, ganz oft wahrgenommen in meinem Teil der pädagogischen Ausbildung. Und ich hatte einen ganz, ganz tollen wie heißt das nochmal im Referendariat? Fachleiter, glaube ich. Ein ganz, ganz großer Mensch. Und der hat uns genau eigentlich das Gegenteil gelernt und vorgelebt einfach. Auch so viel Überraschungen irgendwie mitgebracht und so viel kleine, witzige Elemente, auch Elemente der Verlässlichkeit mit den Kindern eingebaut, warum auch immer, der hatte voll den Hang zu Quarkbällchen. Und er hat in regelmäßigen Abständen hat er halt immer mal wieder Quarkbällchen mitgebracht. Und das hat uns komplett durch die Zeit irgendwie vereint. Ich weiß nicht, es ist eigentlich überhaupt, du hast geschmunzelt, es treibt einem direkt so ein Schmunzeln ins Gesicht. Warum auch immer, aber es waren halt immer Quarkbällchen. Und der war ein ganz, ganz toller Pädagoge, ein unfassbar feinfühliger, sensibler Mensch mit einem ganz, ganz tollen Bauchgefühl. Und das hat er uns vorgelebt, genau mit solchen Sachen, auch Kinder mal zu überraschen. Keine Ahnung, der hat uns Mut gemacht, ey, springt mal auf den Lehrertisch, guckt mal, was passiert, überrascht die mal. Oder wenn es euch wichtig ist, zieht euch mal einen Anzug an.
Wow.
So, und die Kinder merken, ey, hier hat sich was verändert. So, und nur mit solchen Sachen kam der um die Ecke, die so jetzt wirklich, glaube ich, ein Stück weit weg von, okay, was sind denn hier die pädagogischen Inhalte? da steht, glaube ich, nicht drin, zieh dir mal einen Anzug an, ja. wenn dir was wichtig ist oder sowas. Das habe ich so genossen. Ich glaube, der ist jetzt schon in Rente, aber ein ganz, 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 ganz wichtiger Mensch in der Phase auf jeden Fall gewesen.
Jetzt kommt mal ein Hot Take.
Ja.
Und ich glaube, das sind die Lehrerinnen und Lehrer, mit denen du A, ganz, ganz viel lernen konntest. Also dann auch tatsächlich die wirklichen Inhalte des Lehrplans. Die haben das dann nochmal vermittelt gekriegt, weil du auf einer anderen Ebene mit denen gearbeitet hast. Und B, das ist der viel größere Hot-Take, ich glaube, das waren die Lehrkräfte, bei denen es dann auch deutlich weniger Konflikte im Klassenzimmer gab, oder?
Ja, also absolut. Der war ganz, 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 ganz wundervoll. Das stand bei dem überhaupt nicht zur Debatte, weil es halt Quarkbällchen gab. Also, nein, aber das jetzt im übertragenen Sinne, aber es wusste halt irgendwie jeder, das ist jetzt nicht, bei ihm läuft das ein bisschen anders und ganz, ganz liebevoll, also ganz, ganz liebevoll auch an so vielen Stellen. Ach, es war, der war super.
Ja, ich habe direkt geschmunzelt, weil ich auch so eine Geschichte habe. Ich hatte einen Politiklehrer, ich war damals auf der Realschule, auch mittlerweile in Rente, aber mein Relate-Moment gerade waren Frikadellenbrötchen. Also bei dir waren es die Quarkbällchen, ja. Bei uns waren es Frikadellenbrötchen, da konntest du immer sagen, Herr so und so, muss ich jetzt hier in Ihrem Unterricht sitzen? Nee, er hat gesagt, nee, musst du nicht. Also ich werde dich nicht aufhalten, du kannst gerne rausgehen, aber wenn du rausgehst, dann mach doch bitte den Umweg über den Kiosk und bring den Frikadellenbrötchen mit. Du kannst an einer Hand abzählen, wie viele Menschen rausgegangen sind, um Frikadellenbrötchen zu holen. Also es ist nicht passiert. Einfach, weil dieser Mensch so unglaublich souverän,
ja,
selbstsicher und mit einem eigenen Hang zur Selbstironie damit umgegangen ist, wie der jetzt provoziert und gestört wurde. Und dann gibt es halt auch Menschen, die machen sich jetzt in so einem Moment Sorgen, wie begegne ich dem Ganzen? Also brauche ich jetzt eine Konsequenz? Wie unterbinde ich denn überhaupt, dass diese Frage aufkommt? Nee, ich glaube, du brauchst einfach den Moment, wo du bereit bist, über dich selber zu lachen.
Ja, also weißt du, super Geschichte. Also genau das, ne? Irgendwie auch mit einer gesunden Prise Humor, auch mit ein bisschen Kitzeln, auch den Mut auch mal zu kitzeln, irgendwie so, oder selber halt irgendwie setz mal einen Fuß über die Linie. So und guck mal, was passiert. Aber wissentlich. Also so, ne, mit vollem Bewusstsein und überrascht dein Gegenüber einfach mal. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also A, natürlich eine Verlässlichkeit, eine emotionale Verlässlichkeit irgendwie den Kindern zu bieten und B, sie aber auch immer wieder mal zu überraschen mit Dingen, die sie einfach nicht erwartet haben und Seiten von sich zu zeigen, die vielleicht auch im schulischen Kontext einfach keinen Platz haben.
Es läuft ja immer wieder aufs Gleiche hinaus, ne? Also jede Minute, die du in Beziehungsarbeit steckst, die sparst du dir in der Konfliktbearbeitung aber tausendfach.
Ja, voll, also absolut. Und kann ich genauso unterstreichen.
Lass uns mal ein bisschen weg von Schule gehen.
Gerne.
Weil du bist ja Musiker und wir haben ja nicht ohne Grund irgendwann mal, oder du hast nicht ohne Grund irgendwann mal Schule verlassen. Jetzt bist du seit 10 Jahren als Herr H. unterwegs. 7 Studioalben. Ich feiere jedes einzelne. Ich glaube, ich kann bis auf wenige Ausnahmen jeden Song mitgrölen, weil sie einfach auch Urlaubsbegleiter von unserer Familie sind. Was ist denn eigentlich dein Plan für später mal? Also gibt es irgendwie den Moment, wo du sagst, jetzt will ich mit Musik aufhören, oder ist das dein Zukunftsmodell?
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Musik mal aus meinem Leben verschwindet. Ich sage immer, ich habe so einen musikalischen Gendefekt. Also wie gesagt, meine Eltern sind auch schon Musiker und das gehört in jede Erinnerung, die ich habe, gehört irgendwie Musik dazu. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwann weggeht. Ich habe mal den Wunsch formuliert und den würde ich immer noch genauso formulieren, dass ich mit der Kindermusik oder mit der Familienmusik, die ich jetzt mache, hoffentlich noch ganz schön alt werden darf. Hat sich für mich in meinem Leben noch nie etwas so richtig angefühlt. So viele Puzzleteile haben sich irgendwie noch nie zusammengefügt, wo ich immer das Gefühl habe, irgendwie so, ich kriege das nicht gepuzzelt, irgendwie so, es passt irgendwie alles nicht zusammen und ich liebe das mit jeder Faser, die ich mache, und deswegen kann ich mir das im Moment vorstellen, dass ich damit sehr, sehr alt werde. Emma die Ente, die ewig verpennte, ist ja ein Song von mir, und vielleicht gehe ich mit Emma die Ente in die Rente. Mal gucken.
Boah, das wäre ein schöner Song, wenn es irgendwann dann mal dazu kommen sollte.
Ja, das wird das Never Comeback-Album. An dem schreibe ich dann, das wird das letzte sein.
Aber wo wir gerade bei Verlässlichkeit waren, das musst du dann auch durchziehen. Du darfst dann nicht wie andere Bands nochmal fünfmal wiederkommen.
Nein, wenn, Reunion-Tour oder nee, so. Nee, wenn ich ein Never Comeback-Album schreibe, dann wird es ein Never Comeback-Album. Aber das, da will ich. Juppi hieß das, Alter. Also ich,
den kannst du mal überholen, bitte, wenn es um mir geht.
Da mach ich noch ein paar. Ich brauche dann vielleicht ein bisschen motorische Unterstützung irgendwann, so, weil das ja schon ein relativ sportliches Programm auf der Bühne ist. Ich halte mich fit. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich das noch ganz, ganz lange machen darf. Das liegt ja auch nur so, es liegt nicht komplett allein in meiner Hand, ne? Also wenn irgendwann man das Gefühl hat, irgendwie so, das hört halt keiner mehr, es interessiert keinen mehr, oder irgendwie, ich spiele die Konzerte irgendwie vor einer ganz leeren Halle, dann sollte man schon an den Punkt kommen, hoffentlich vorher da gewesen sein, dass man den mal mitgekriegt hat, aber im Moment sieht es halt nicht danach aus.
Jetzt ist es ja so, als Musiker, du fängst ja irgendwann mal an, ne? Dann spielt man mal vor 3 Leuten, vor 5 Leuten, dann wird es größer und größer und größer. Und ich erinnere mich an eine Anekdote, wo du mir sagtest, das Größte, was ich jemals gemacht habe, war mein Online-Konzert in der Pandemie.
Ja.
Weil du natürlich alleine, also bis auf 2 Kameramänner da in diesem Studio gestanden hast, und dann hast du es mal hochgerechnet.
Mhm.
Wie viele Menschen waren es?
Ja, das war crazy. Das war zu Anfang der Pandemie und dann eine Online-Show gespielt, und am Ende, ich hatte mein Handy ausgemacht, so wie eben auch, weil ich eben noch erzählt habe, normalerweise bimmelt das irgendwie immer, und jetzt habe ich extra drauf geachtet, da auch habe ich es ausgemacht, und dann haben wir eine Stunde die Show gespielt und dann habe ich es angemacht, und dann kriegte ich habe über 1000 Nachrichten gekriegt, also auf Facebook, Insta, auf dem Handy. Ich habe 3 Tage lang alle Nachrichten beantwortet, Fotos geschickt, Videos geschickt gekriegt, und am Ende waren über 30.000 Geräte am Start.
Boah.
Und ja,
das ist ein Stadion.
Das ist ein Stadion voll, ja. Also die Kids gucken ja nicht alleine, sondern mal 2, mal 3, mal 4. Ich weiß nicht, also so ungefähr ein ziemlich großes Stadion, voll mit Menschen war da am Start und haben das zu Hause mitgefeiert. Und es gibt bis heute auf den Shows kommen irgendwie Familien nachher zu mir und stellen sich irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde in eine Autogrammschlange, um nochmal mir tief in die Augen zu gucken und sagen, ey, vielen, vielen Dank. Du hast uns damals echt in der Pandemie so gute Momente geschenkt und hast irgendwie uns die Decke auf den Kopf gefallen. Aber ich habe es dann relativ regelmäßig irgendwie während der Pandemie gespielt. Ungefähr einmal im Monat habe ich eine Online-Show gespielt, wo immer noch viele dabei waren, nicht mehr so viele wie da. Und die haben halt gesagt, ey, so, wir wussten, so einmal im Monat gibt's irgendwie
den Lichtblick.
Ja, gibt's einen Boost guter Energie, gibt's irgendwie wieder eine Portion Leichtigkeit, irgendwie, also all die Dinge, die halt in der Zeit irgendwie so ein bisschen nicht vorhanden oder weniger vorhanden waren. Und die kommen immer noch und geben mir immer noch ein High Five und gucken mir ganz tief in die Augen oder wollen das loswerden und einmal Danke sagen. Und das ist verrückt. Also diesen Bumerang, das war 2020, so, der ist schon vor ein paar Jahren losgeschmissen worden und der klatscht mir halt immer noch regelmäßig irgendwie in den Nacken.
Zu Recht, weil wir waren ja auch dabei und auch wir waren ein Teil von Menschen, die sich mal eine Stunde in die Autogrammschlange gestellt haben, um mal irgendwann mal Danke zu sagen, weil das war wirklich ein ganz, ganz schöner Moment. Und da hast du dich ja in eine tolle Reihe von großartigen Künstlerinnen und Künstlern eingereiht. Also wir haben mit Volker Rosin irgendwie auch mal einen Tag verbracht, also online, virtuell, mit deinem Papa Reinhard Horn. Das wird wahrscheinlich einigen Lehrerinnen und Lehrern da draußen was sagen. Mir übrigens auch. Ich hatte, bevor ich dich kennenlernen durfte, hatte ich ja bei deinem Papa schon mal erzählt, ne, eine Fortbildung, wie man Musik macht.
So witzig. Ja. Ah, es sind echt viele, glaube ich, viele durch Papas Fortbildungen gegangen und auch das Repertoire von Papa ist ja echt irgendwie ziemlich breit gefächert in Kitas und Grundschulen und so. Genau. Und Paps hat halt auch während der Pandemie irgendwie, wir waren so eine Reihe von von Musikern, von Künstlern, die irgendwie auch das Gefühl hatten, wir müssen den Kindern Leichtigkeit geben. So, wir müssen denen gute Momente geben und so, ohne jetzt zu sehr auf die Pandemie eingehen zu wollen, aber egal, was nochmal passiert, ich glaube, als Gesellschaft sollten wir es schaffen, egal, was auf uns zukommt, das von den kleinen Schultern ein bisschen weiter wegzuhalten. So egal, welche Krisen und welche Stolpersteine wir überwinden sollten, die Konsequenzen, die Kinder da mitmachen mussten, die waren definitiv zu viel und das sollte ein Learning daraus sein, egal, was da in der Zukunft auf uns wartet, so das geht auf den Rücken von den Erwachsenen und nicht auf den Rücken von den Kindern. Und deswegen haben wir uns da zusammengetan und wollten da einfach denen ganz, ganz viele gute Momente geben.
Das habt ihr geschafft, weil die sollen mit ihren kleinen Kinderseelen bitte andere Dinge zu tun haben.
Absolut.
Als sich Gedanken darüber zu machen, ob man jetzt eine Maske tragen muss oder nicht, so richtig oder falsch es auch immer war, wir wissen es nicht.
Genau.
Aber das gehört da nicht hin. Also nicht ohne Grund kommen jetzt gerade unglaublich viele Studien zum Ergebnis, dass gerade Kinder und Jugendliche, die in der Pandemie groß geworden sind, viel Struggle mit ihrer eigenen Persönlichkeit haben.
Ja.
Und das tut mir unglaublich leid und deswegen auch von mir herzlich nochmal echt ein super Danke, weil das war ein ganz, ganz schöner Moment. Wir haben das wirklich genossen als Familie. Jetzt habe ich das große Glück. Ich darf behaupten, ich habe zwei wirklich gute Kinder. So. ich habe eine nette Frau, aber ich glaube, da hast du wirklich was geschafft. Das war ein dickes Brett.
Ja, vielen, vielen Dank. Also und war am Ende auch natürlich etwas, was uns miteinander in Beziehung gehalten hat. Ne? Also um mal wieder die Schleife dahin zu knoten, wo wir schon mal waren, war schon. Ich habe für mit der Art der Musik, die ich mache, habe ich, würde ich sagen, 4-5 Jahre ungefähr Relevanz für die meisten Kinder, in der sie es mit Bewusstsein irgendwie miterleben können. Und 3 Jahre Pandemie ist halt schon, das ist fast eine ganze Generation, die irgendwie, die da gegebenenfalls auch auf der Strecke bleiben kann und wo der Faden reißen kann. Und das war halt schon auch so, ich so, okay, das, was man sich bis jetzt aufgebaut hat, hält das nicht? Sind die mir jetzt alle rausgewachsen? Fängt man wieder von vorne an? Ey, kann ich mal 2 Songs spielen? Ey, mich gibt's auch noch so, oder schafft man daran irgendwie anzuknüpfen? Und am Ende ist das auch etwas, was es geschafft hat und was eine Kraft gehabt hat. Ich habe auch so ein paar Autoshows gespielt und so, wo mir Leute auch immer noch erzählen, ey, wir waren bei diesem Autokonzert, bei diesem Quarantäne, also Quarantäne-Konzert, ne?
Wow.
Ja. Schlechte Wortwitze, dafür bin ich bekannt. Das sind Erinnerungen, die man miteinander geschaffen hat und das ist so ein fester Knoten, ich glaube, der geht auch nicht mehr raus. Irgendwie, den hat man so fest miteinander geschnürt, der verbindet sich ein Leben lang.
Ja, und der soll bei den Kindern bleiben.
Auch, ja, ne? Definitiv.
Guck mal, meine Kinder tanzen ja unglaublich gerne zu Boah, das nervt. Die brüllen Boah, das nervt durch die ganze Bude, aber in einem Kontext, den ich gut finde.
Ja.
zu Aufräummaschine und ich baller mit meinem Rad.
Ja.
Das sind ja so unsere Top 3 bei uns auf jeden Fall. Ja,
hervorragend.
Fall. Was ist dein Lieblingssong von dir selbst? Und warum?
Mhm. Eine der fiesesten Fragen, die man mir stellen kann, ich habe ja schon erzählt, die 7 Alben haben zu über 100 eigenen Songs geführt, die sehr unterschiedlich sind. Also das mag ich sehr an dem, was ich mache, auch an der Kinder- und Familienmusik, auch den Kindern eine gewisse Offenohrigkeit, die auszunutzen, die haben und ihnen ganz viel Musik in den verschiedensten Facetten, die sie so haben kann, irgendwie mitzugeben. Und mich nach meinem Lieblingssong zu fragen, ist wie wenn ich dich fragen würde, was ist dein Lieblingskind? So, du hast nur 2.
Ja.
So, oder so, und ich habe die alle total lieb, also egal wie schräge Vögel die geworden sind, ne? alle von den 100, es sind sicherlich ein paar dabei, die halt einfach am bekanntesten sind und deswegen spiele ich sie halt auch am häufigsten immer live, also Emma die Ente, die ewig verpennte, die wir eben schon hatten, oder Raffi die Giraffe, oder ich habe auch gemerkt, grundsätzlich ist so, ich schreibe halt sehr gerne Songs über Tiere und erschaffe mir meinen kleinen musikalischen Herr Harzo und habe gemerkt, dass mir das leicht fällt, darüber Inhalte auch in die kindliche Welt zu transportieren. Das ist sowieso ein kleines trojanisches Pferd, was ich irgendwie für mich entdeckt habe und deswegen so die tierischen Songs mag ich schon sehr, sehr gerne und habe mich super gefreut, dass zum Beispiel Raffi die Giraffe auch in ganz, ganz vielen Kitas und Schulen angekommen ist im Kontext von gewaltfreie Kommunikation.
Ja.
So Giraffensprache und Co. Und das Raffi die Giraffe erzählt die Geschichte einfach von dem Tier mit dem größten Herzen. Also die Giraffe ist das Tier, was am Land lebt, kleiner Streberteil. Was das,
mitschreiben bitte.
Was das größte Herz hat. Im Wasser ist es der Wal. Und ich fand das Bild, da bin ich irgendwann drüber gestolpert, einfach so schön über einen Song über jemanden zu schreiben, der einfach ein riesengroßes Herz hat. Und dann habe ich, ja, dann greifen wir oben ins Regal, ne, nehmen wir das größte Herz und dann gab es halt den Giraffensong. Und dass der auch so einen Weg gefunden hat, finde ich total schön. Und ich habe jetzt letzte Woche noch ein Video von der Klasse bekommen, das ist auch die Giraffenklasse. Und die pumpen in jeder Pause, so, das ist halt ihr Pausensong, wenn die da frühstücken, ballert da halt einmal Raffi die Giraffe durchs Klassenzimmer und die mümmeln dann alle an ihren Broten und beißen in ihre Tomaten oder Schokobrötchen oder was auch immer.
In die ganz gesunden Sachen.
Ja.
Ich finde Raffi die Giraffe auch einen wunderschönen Titel. Also erstmal, weil er wirklich, wirklich gut gelungen ist und die Botschaft da drin ganz toll ist. Und er heißt halt Raffi.
Ja, also natürlich, ne? So. Also wie für dich geschrieben. Wir matchen ja auch nicht unbedingt nur da, sondern wir haben auch den gleichen Lieblingsfarbe, glaube ich, ne?
Ja, so grün.
Ich habe extra für dich das Hemd angezogen. Ist dir das aufgefallen?
Mir ist es aufgefallen. Ja. Ich dachte, aber ich spreche es erst im Podcast an.
Ja, ja.
Aber es ist wunderschön.
Ja, und die Farbe in meinem Logo ist ja auch deine CI-Farbe, ne? Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
Richtig. Wir wollten es eigentlich noch nicht erzählen.
Ja, aber wir machen jetzt gemeinsame Sache.
Wir machen jetzt gemeinsame Sache.
Ja. Herr K.
Oh, meine Tochter sagte, wenn du heute Morgen dann bei Herrn H. an der Tür klopfst, dann sag doch, Herr K. ist da, Herr K. ist da, hurra, hurra, Herr K. ist da.
Ja, super. Guck mal, jetzt kriegst du auch noch Daddy-Credits von deiner Tochter, wenn sie das
mega
anhört.
Ja. Ja, der muss ich sowieso nochmal irgendwie liebe Grüße da lassen.
Auf jeden Fall.
Pass auf, wir machen mal eine kurze Schnellfragerunde.
Auf jeden Fall.
Du haust bitte spontan raus, was dir durch den Kopf geht, okay?
Ein Wort, ein Satz, irgendwie egal, oder?
Whatever. Das erste, was dir durch den Kopf geht, du darfst es natürlich auch ein bisschen ausführen, aber wir versuchen mal so kompakt wie möglich zu bleiben. Und das erste ist direkt ein kontroverses Konfliktthema. Nutella, Butter oder ohne?
Ohne.
Introvertiert oder extrovertiert?
Eigentlich introvertiert, auf der Bühne durchaus extrovertiert.
Ah, der Showmann. Was ist schwerer? Arbeit mit Kindern oder Erwachsenen?
Erwachsenen.
Warum?
Die checken es nicht.
lass mal so stehen. Wenn ich nochmal klein wäre, würde ich? Ding, 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 ding.
Ding, 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 ding. Ich habe eine wunderschöne Kindheit gehabt und ich würde mich freuen, wenn ich sie nochmal erleben darf und vor allen Dingen nochmal ohne Social Media erleben darf.
Schönste Antwort, die man geben kann. Und wenn ich irgendwann mal richtig groß bin?
Ich wollte immer Papa werden und eine goldene bekommen. Eins davon habe ich geschafft.
Wir verraten nicht was.
Spannungsbogen. Wir lösen es am Ende auf. Jetzt müsst ihr bis zum Ende hören.
Möglicherweise. Okay, meine schönste Erinnerung an meine Schulzeit.
Mitwirkung einer Musical-Produktion.
Mein Lieblingslehrer, meine Lieblingslehrerin?
Im Referendariat Herr Matzner.
Oh, was hat ihn
Josef, so... Josef Matzner, das war der, von dem ich vorhin erzählt habe.
Was hat ihn so besonders gemacht?
Quarkbällchen.
Quark. Ah, okay. Das war die... Okay, Angriff, Flucht oder Erstarren?
Im Zweifel immer Angriff. Immer nach vorne.
Immer nach vorne. Und bist du heute schon mal eskaliert?
Jeden Morgen an der Kaffeemaschine, aber im positiven Sinne, ohne Kaffee startet mein Tag nicht wirklich, deswegen ich trinke sehr gerne Kaffee und da eskaliere ich mal ganz gerne. Ich habe auch so leckere Bohnen und so und da gehen hin und wieder mal die Pferde im positiven Sinne mit mir durch.
Zum Rumprobieren. Deine schönste Konzerterinnerung?
Es sind so viele. Ich glaube, eine, die ich ganz präsent habe, ist eine Geschichte, die dauert jetzt aber zwei Sätze. Ich hoffe, die Zeit haben wir.
Klar.
Ich habe letztes Jahr im Sommer...
Ist ja unsere Zeit.
In Österreich auf einem Festival gespielt und da war eine Familie im Publikum, das wusste ich aber alles nicht. Die haben auch hinterher, es gibt auch, also von vielen Songs gibt es so kleine Kuscheltiere und sowas und dann haben die sich hinterher irgendwie eingedeckt am Merchstand, haben so ein paar Sachen mitgenommen. Und dann haben die mir ein paar Wochen später eine E-Mail geschickt mit ein paar Fotos und haben geschrieben so, lieber Herr H., und ich spiele als Zugabe immer gerne einen Song, wo die Kinder mit den Eltern was zusammen machen können, wo sie zusammen tanzen können, singen können, sich ganz nah sein können.
Freunde dabei?
In dem Fall habe ich Halte dich fest. Genau, Freunde dabei spiele ich auch sonst gerne, aber Ich halte dich fest, und dann können die Eltern mit den Kindern in den Händen zusammen tanzen und sich im Kreis drehen, bis ihnen furchtbar schwindelig wird und bis die Welt Purzelbäume schlägt und so. Und den habe ich da gespielt, und dann haben sie mir hinterher geschrieben, haben mir Fotos geschickt, und wir wollten dir unsere Geschichte erzählen. Wir wussten, in dem Moment, als wir da im Urlaub waren und auf dem Konzert waren, dass wir eine ganz harte Zeit vor uns hatten. Der Sohn hatte eine schlimme gesundheitliche Diagnose und musste ganz lange ins Krankenhaus. Und wir haben das so genossen, und unser kleiner Mann hat das so genossen, dass uns das so viel Kraft gegeben hat, um durch diese wirklich, wirklich miesen Wochen durchzukommen. Und der hatte sich ein Pinguin-Kuscheltier mitgenommen, und der hat dann auch irgendwie, hat einen Verband im Krankenhaus gekriegt, hat so einen Zugang gekriegt, irgendwie wie der Junge, und war die ganze Zeit im Arm. Und das hat mich so zu Tränen gerührt, diese Geschichte, weil die haben wirklich eine Nuss zu knacken gehabt. Und dann habe ich ihnen eine E-Mail zurückgeschrieben und habe geschrieben: Ey, ihr Lieben, so vielen, vielen Dank, dass ihr mir das überhaupt erzählt, dass ihr mir irgendwie das mitgebt. Ich wünsche euch einfach nur alles, alles Gute für all das, was auf euch wartet. Und manchmal braucht es Menschen, die einem ein bisschen Licht an den Horizont machen, und ich hoffe, ich kann einer für euch sein. Wenn ihr die Kraft habt, wenn alles wieder gut ist bei euch, dann meldet euch, und ihr seid meine Ehrengäste, ihr sucht euch eine Show aus, ihr kommt als allererstes in die Halle, ihr habt die coolsten Plätze, und wir gehen zusammen Eis essen oder eine Fanta oder was weiß ich, was, auf was ihr Bock habt. Ihr seid meine Gäste an dem Tag, und egal wie dunkel das jetzt wird, das Licht lasse ich euch an, solange wie ihr es braucht, und bis jetzt haben sie noch nicht geschrieben. Ich warte noch drauf, dass sie sich das einfordern, das ist schon ein paar Monate her, und ich hoffe, dass ich mit denen einen coolen Tag verbringen darf.
Den wünsche ich allerdings auch. Alles, alles Gute, und dass diese Familie richtig bei dir einfordert.
Ja,
weil die haben es dann verdient.
Voll, die sollen mich richtig auseinandernehmen. Also, volles Programm, also inklusive Wunschsongs auf die Setlist und so, also alles, was da das Herz begehrt.
Großartig. Guck mal, also Musik kann ganz, ganz viel. Und wenn ihr jetzt da draußen denkt, ach, den Herrn H. kannte ich vorher schon, setze mich nochmal intensiver mit auseinander, dann würde mich das riesig freuen. Wenn ihr jetzt gerade denkt, Herr H. kannte ich noch gar nicht, ich setze mich mal intensiver mit dem auseinander, dann würde mich das vielleicht sogar noch mehr freuen. Wie ist mit dir?
Ja, ich habe da auch nichts gegen. Also alle sind eingeladen, ne? Check das gerne aus. Ich würde mich riesig, riesig freuen.
Instagram ist ein Kanal.
YouTube ist natürlich auch ein Kanal. Eigentlich alle Socials, die es so gibt. Und natürlich irgendwie alle Streaming-Plattformen, auf denen man Musik finden kann, kann man sich das auch anhören.
Großartig. Damit ihr jetzt ein bisschen was davon habt und Herr H. ein bisschen besser kennenlernen könnt, ich habe vorhin gefragt, sag mal Simon, möchtest du irgendwas den Menschen mitbringen? Hast du Lust, irgendwas rauszukloppen? Und jetzt liegen hier CDs. Die sind noch nicht handsigniert. Wollen wir die handsignieren?
Wir signieren die alle handschriftlich durch. Ja, ich habe ein Edding.
Ich glaube, wir ist nicht so cool. Ich glaube, meine Unterschrift zählt nicht.
Nein,
so viel.
Nein, du nicht. Dann mach ich es alleine. Ja, aber ich dachte jetzt Herr K. und Herr H. Nee, ich schreibe alleine. Da schreibe ich groß drauf.
Ja, okay. Ja. Einverstanden. Und dann stehen da Kekse. Wollen wir die Kekse auch verlosen oder essen wir die?
Nee, die essen wir gleich.
Die essen wir gleich.
Ja, alles auf klar. Jeden Fall.
Okay, das heißt, wir haben 8 CDs von Herrn H.
Wenn sich Raphael nicht eine einsteckt.
Wenn
vielleicht 7.
Ich habe nochmal nachgezählt, es sind nur 7 CDs von Herrn H. Schade.
Nee, auf jeden Fall 8.
Okay.
Ja.
Und die wollen wir rauskloppen.
Die hauen wir raus.
Ja, das heißt, wenn ihr Lust habt, jetzt im Nachgang an diese Folge einfach eine von diesen handsignierten CDs von Herrn H. zu gewinnen, dann schreibt mir bitte einmal eine ganz kurze E-Mail. Und in dieser E-Mail, da muss was stehen.
Mhm.
Ich denke, ich habe Lust auf eine Geschichte.
Mhm.
Also ich glaube, du hast gerade so wunderschön erzählt, dass es Menschen gibt, die ab und zu mal was mit Musik verbinden, gerade mit deiner Musik. Und wenn ihr eine kleine Geschichte habt, eine kurze Anekdote, schreibt bitte keine 12 Seiten, das schaffe ich nicht zu lesen. Aber wenn ihr eine kurze Anekdote...
Schreibt ganz lange.
Ja, nicht. wenn ihr eine kurze Anekdote habt, was ihr mit Herr H. Musik verbindet, dann schickt uns die gerne, ich leite die an dich weiter.
Mhm.
Und dann gucken wir mal, wie wir eine CD zukommen lassen, oder?
Auf jeden Fall.
So, pass auf, mein Spruch ist ja immer... Am Ende eines Podcastes, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir.
Mhm.
Aber heute machen wir das mal, dass du die letzten Worte in diesem Podcast hast, denn du bist ja quasi mein erster Gast in der Ich eskaliere gleich Tourreihe. Und Ehre dem Ehre gebührt.
Oh Mann, ich habe es sehr genossen. dich letztes Jahr kennenlernen zu dürfen, so dass wir das, dass wir uns seitdem nicht aus dem Blick verloren haben. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich der erste Gast in deinem Podcast sein darf. Ich habe es Raphael vorhin schon erzählt, ich bin eigentlich gar nicht so oft im Podcast, sondern eher sehr, sehr selten. Fand das ein richtig, richtig schönes Gespräch.
Ich habe schon ein bisschen genötigt, die machen eigenen.
Ja, und hoffe, ihr alle, die zugehört habt, habt eine gute Zeit mit uns gehabt und wünsche euch allen für eure Arbeit irgendwie ganz viel Gutes und ganz viel Bauchgefühl, auf was ihr vertrauen, dem ihr vertrauen solltet. Ich glaube, das waren meine letzten Worte. Jetzt beiße ich gleich endlich in den Keks, der mich schon die ganze Zeit anlacht.
Ich nehme auch ein. So, Leute. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit, lasst euch nicht ärgern, schon gar nicht von mir. Wir sind raus. Ciao.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.